Ich habe mir in der letzten Zeit einmal ein paar Gedanken gemacht über Türen und Pforten. Türen und Pforten soll einmal das Thema sein. Und ich würde euch gern so meine Gedanken mal weitergeben, auch drüber nachzudenken vielleicht. Türen und Pforten. Sie bieten ja die Möglichkeit des Durchgehens an. Man kann durch Türen gehen. Man kann einen Raum, der dahinter liegt, betreten. Manchmal weiten sich dahinter prächtige Alleen, riesige Gärten, Parkanlagen oder auch Bergwerksstollen in unserem Erzgebirge. Ja, es liegt in der Natur, einer Türe sie verschließbar zu machen, um einfach ungebetene Gäste draußen lassen zu können. Und wir kennen den Begriff Tag der offenen Tür. Es gibt es auch hin und her, auch jetzt im Schulzentrum habe ich es gelesen. Und wir kennen auch die Konsequenz einer zugeplatzten Wohnungstür, wenn der Schlüssel innen steckt und man dann den Schlüsseldienst braucht. Wir kennen also Türen und Pforten, können einerseits einladend offen stehen, breit geöffnet oder auch zu sein, abweisend geschlossen bleiben. Und die Bibel weiß von verschiedensten Türen zu berichten, habe ich gefunden, und wir wollen uns einfach mal ein bisschen beschäftigen mit welchen Türen wir es heute zu tun haben. Die erste Tür, die mich begeistert, ist die Tür, die in der Arche von Noah war. Und ich will mal aus dem geschichtlichen Hintergrund doch ein paar Verse lesen, wie wir uns noch Gedanken dazu machen können. Aus 1. Mose 6 würde ich etwas lesen wollen. Da finden wir die Geschichte und den Hintergrund auch. 1. Mose 6, Vers 5 zunächst. Da heißt es: Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war, und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Das ist also erstmal die Feststellung. Und dann lesen wir weiter vom Vers 9 noch. Denkt bis 13. Noah war ein gerechter Mann. Untadlich war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Und Noah zeugte 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die Erde aber war verdorben vor Gott. Und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Da sprach Gott zu Noah: Das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Soweit erstmal. Wir lesen: Gott sah. Das ist mir auch immer wieder wichtig, dass wir das uns merken. Gott hat sein Volk gesehen in Ägypten. Er sieht, Gott sieht, wie wir sehen. Was sah er? Als erstes lesen wir die Bosheit der Menschen. Das ist das Erste, was er sieht. Die Bosheit der Menschen. Zweitens, böses Sinnen und Trachten. Böse Gedanken. Und zwar nicht einmalig als ein Ausrutscher, was ja mal passieren kann. Es steht da, den ganzen Tag, böse Gedanken, den ganzen Tag, das sah Gott. Und drittens, eine verdorbene Erde. In den Versen 11 und 12 lesen wir das dreimal: verdorben, verdorben, verdorben. Und im Vers 13 reagiert jetzt Gott. Jetzt wird er verderben. Aber wir müssen immer bedenken, er handelt nicht willkürlich nach dem Motto: jetzt zeige ich mal, wer hier der Chef ist, wer hier das Sagen hat und macht sich mal richtig Luft. Nein, es ist einfach so, Gott muss so handeln. Er muss die damalige Verdorbenheit und Bosheit richten. Das ist einfach so, weil er gerecht ist. Und jetzt wird Noah eingeweiht in Gottes Plan mit der Begründung: Noah war ein gerechter Mann. Untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Und jetzt bekommt er den Auftrag: Mache dir eine Arche aus Gopherholz, wird also noch benannt. Und Die Tür der Arche sollst du in ihrer Seite anbringen. Das war der Auftrag. So, und dann fängt die ganze Familie Noah an, einen riesen Kahn zu bauen aus dem Land, rund 150 Meter lang, 25 Meter breit, 15 Meter hoch. Und an der Seite eine Tür. Die Tür ist einladend offen, von Anfang an sichtbar. Aufgrund der Boshaftigkeit der Menschen dort können wir uns also vorstellen, dass der Noah allerhand Kommentare bekommen hat. Dumme Anfragen, Witzeleien, blöde Kommentare, sag ich mal. Das hat er sich müssen über sich ergehen lassen, jahrzehntelang, eine lange Zeit. Aber er blieb fest und hat genau das gemacht, was Gott ihm aufgetragen hat. Er glaubte an das Kommen der Flut und warnte die Menschen die ganze Zeit. Und keiner glaubte ihm. Niemand. Und es konnte sich dann keiner entschuldigen und sagen, da habe ich nichts gewusst davon. Eines Tages war das gigantische Schiff fertig. Vorher waren es Jahrzehnte, die Menschen den Noah beobachten konnten, wie vielleicht Berechnungen angestellt hat, Zeichnungen gemacht, Holz zugeschlagen und mit seinen Söhnen zusammengebaut. Und jetzt ist das Schiff fertig. Ein unsinkbares Schiff. Und jetzt ist es soweit. Kapitel 7, Vers 1 sagt Gott zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn ich habe dich gerecht vor mir erfunden, in dieser Generation. Und wir wissen, dass Noah allerlei Tiere mitgenommen hat, die alle in den verschiedenen Zellen des dreistöckigen Schiffes Platz gefunden haben. Alle gingen sie durch die Tür an der Seite des Schiffes, gingen die Tiere hinein. Und mir ist es schon interessant, dass Noah die Tiere nicht zusammentreiben musste. Er hat sie nicht hineingeprügelt, die sind ganz alleine gekommen. So lesen wir das nämlich im Vers 8 und 9 des Kapitels 7. Die Tiere sind alle alleine zur rettenden Arche gegangen. Und es gab keine Eile, es gab keine Hektik und geregnet hat es auch noch nicht. So, nun waren sie alle an Bord. Jetzt ist es aber nicht so, dass der Erbauer dieses Schiffes die Türe zugemacht hat. Das scheint mir wesentlich. Gott selbst höchstpersönlich schloss die Tür zu. Können wir nachlesen. Warum? Ich könnte mir vorstellen, dass das Noah nicht ausgehalten hat. Dass die Menschen auf das Schiff stürmen, weil es wirklich zu regnen beginnt und heftig. Und er gesagt hätte, das können wir nicht machen. Die müssen irgendwie noch mit rein. Gott sieht das anders. Es geschah das, was Hiob als Ergebnis seines Nachdenkens aufgeschrieben hat. In Hiob Kapitel 12, Vers 14. Er schließt über jemanden zu und es wird nicht wieder geöffnet. Wenn Gott zuschließt, ist zu. Während der ganzen Bauzeit war der Noah der Prediger der Gerechtigkeit. So können wir es nachlesen in der Bibel. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 5 steht das. Noah, der Prediger der Gerechtigkeit, 100 Jahre oder 120 war der Bau des Schiffes. Ganze Zeit hat er an diesen Riesenkahn gebaut. Gnadenzeit von 120 Jahren zu Ende. Jetzt ist Schluss. Tür zu, Ende, aus. Gnadenzeit zu Ende. Und dann schüttet es wie aus Eimern. Keiner hat es geglaubt, dass Gott ernst machen würde. So kann doch Gott nicht sein. Da stimmt das Bild vom lieben Gott auf einmal nicht mehr. Das ist eine harte Predigt. Und die Arche ist ein Bild auf unseren Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes. Er allein ist der von Gott anerkannte Weg zur Rettung. Er allein. Und unser Herr bezeichnet sich selbst einmal als die Tür. In Johannes 10, Vers 9 lesen wir, ich, sagt Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er errettet werden. Seit rund 2000 Jahren steht diese Türe offen. Bis heute gibt's die Tür, die Jesus heißt. Einladend offen, für die Gnade Gottes, die wir gerade auch in der vorigen Stunde bedacht hatten. Schon 20 Mal länger als zu Noahs Zeiten gibt es diese offene Türe. Es besteht schon so lange die Möglichkeit, sein Leben vor Gott und mit Gott zu ordnen. Noch immer lädt Gott durch seine Leute ein, lasst euch versöhnen mit Gott. Wer diese Einladung annimmt, wird durch den Glauben gerecht vor Gott, genauso wie Noah damals von Gott als gerecht beurteilt wurde. Wir haben das vorhin schon mal gelesen, in Römer 3, Vers 23 und 24 steht, alle haben gesündigt, durchweg alle, und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt. Umsonst gerechtfertigt. Durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. In ihm. Also wie in der Arche. In ihm, wie damals in der Arche wird Rettung angeboten. Und nirgendwo anders und nur dort. So wie damals bei dem Noah wird ein Gericht Gottes die Erde treffen. Aber Jesus sagt selbst in Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Und kommt nicht ins Gericht. Als Jesus von seinen Jüngern hinweg in den Himmel aufgenommen wurde, erhielten sie die Zusage, dass er wiederkommen wird. Und dann allerdings ist die Zeit der Gnade Gottes vorbei. So wenig wie die Menschen damals glaubten, dass die Wasserflut wirklich kommt, dass Gott ernst macht, so wenig glauben die Leute heute, dass Gottes Sohn in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird auf diese Erde. Auf diese Erde, wo er einst für uns litt und starb. Damals kannte Gott kein Erbarmen, als er die Türe selbst zugeschlossen hat. Die Türe in der Arche. Da war Ende. Und mit dem Wiederkommen unseres Herrn hört auch Gottes Langmut auf mit dieser Erde. Und mit den Menschen. Noch ist die Türe offen, die Tür, die Jesus heißt. Durch den Glauben hat jeder Eintritt in Gottes Reich. Aber man fragt sich, wie lange noch? Wie lange noch? So sehr Gott richten muss, so sehr bietet er seine Gnade an. Und es steht auch in der Bibel, dass er nicht will, dass jemand verloren geht. Aber die Entscheidung überlässt er jeden Menschen persönlich. Jeder selbst muss es entscheiden, wohin will. Jeder Mensch wird in seinem Leben einmal Entscheidungen treffen müssen. Das sind Entscheidungen, die sind eher nebensächlich, eher nicht so wichtig. Aber sie müssen entschieden werden. Manchmal sind sie lebenswichtig. Und Jesus fordert uns auf, eine noch viel größere Entscheidung zu treffen. Nämlich die, wo wir hinwollen. In unserem Leben, wo das Ziel ist. Und diese Entscheidung wird nicht nur das Leben hier, was wir jetzt hier leben, beeinflussen, sondern bis hinein in die Ewigkeit reichen. Da ist die Bergpredigt, wir kennen das einigermaßen, Kapitel 7 von Matthäus. Da nimmt sich Jesus Zeit, um den Leuten zu erklären, was es heißt, ein Christ zu sein. Und am Ende hören wir seinen Aufruf, Matthäus 7, steht das, 13 und 14. Geht ein durch die enge Pforte, dann wären wir bei Pforten, denn die Pforte ist weit und breit ist der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die da hineingehen. Und eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Also Jesus sagt den Leuten dort und auch uns heute, es gibt zwei Wege. Der eine ist breit, steht in Vers 13, der andere ist schmal, Vers 14. Das ist der Unterschied. Da wird nicht von dem Pflaster geredet oder ob es Schotterwege oder Asphaltstraßen sind. Der eine ist halt schmal und der andere breit. Was bedeutet breiter Weg? Im Urtext meint das weiträumig, geräumig, ja, so vielleicht. Es gibt keine Begrenzungen auf dem Weg. Man kann alles mitnehmen, man wird nirgends anstoßen, Man kann auch tun und lassen, was man will. Toleranz und Freizügigkeit sind an der Tagesordnung. Man braucht sich auch nicht groß nach irgendwelchen Maßstäben richten. Man hat einfach frei. Jede Menge Platz. Man kann einfach losgehen. Braucht niemanden vergeben. Man kann vergelten nach Herzenslust. Keiner hindert einen dran. Man kann stolz sein. Man kann zornig sein. Aber ein Problem gibt's doch schon. Ich will nur ein Beispiel nennen. Überall dort, wo es keine Grenzen gibt, werden Menschen verletzt. Wo keine Grenzen gesetzt werden, wo Grenzen überschritten werden, werden Menschen verletzt. Nur ein Beispiel, wenn ich mir die Freiheit nehme zu stehlen, wird ein anderer bestohlen. Wir wissen, wie das ist, wenn man runtergeht und das Fahrrad ist weg. Da hat uns einer das Fahrrad geklaut. Da hat sich einer die Freiheit genommen. Ich brauche jetzt eins, da nehme ich mir eins. Und wenn ich einen das Portemonnaie wegnehme, da ist einer bestohlen worden. Das kann ich machen auf dem breiten Weg. Da hindert mich keiner dran. Und es führt auch zu keiner Rechenschaft. Und der andere Weg ist schmal. Im Urtext eher eng, eingeschränkt, begrenzt, zusammengedrückt. Und ich denke da so an die Bergwanderwege. Die sind so schmal, da kann man schon nicht mehr nebeneinander gehen. So was müssen wir uns vielleicht vorstellen. Und das ist der Weg der Ehrlichkeit, der Vergebung, der Transparenz, der Offenheit. Und er verlangt von uns, dass wir andere genauso behandeln, wie wir behandelt werden möchten. Das ist der schmale Weg. Und das Leben dort auf diesem schmalen Weg ist doch einiges schwieriger, zumal wir damit rechnen müssen, dass uns die Menschen oder über uns ein bisschen was Schlechtes sagen, die passen nicht in unsere Zeit, die auf dem schmalen Weg sind. Wir wollen uns das Ziel der beiden Wege einmal ansehen. Jesus warnt uns vor dem breiten Weg, weil er ins Verderben führt, sagt Jesus ganz klar. Ist angenehm dort, da geht's gut lang, sind viele unterwegs. Weil Gott uns aber liebt, stellt er ein Warnschild auf, immer wieder Warnschilder. Er hat uns ein Gewissen gegeben, ein Gewissen, was uns sagt, halt, das stimmt irgendwas nicht. Das kann ich nicht machen. Und er hat in unserem Herz einen Hunger gelegt, der nur durch die Beziehung zu Gott in Jesus Christus gestillt werden kann, anders geht's nicht. Er gibt uns durch andere Christen Gelegenheit, uns für diese Beziehung zu entscheiden. Und jeder, der dieses Kapitel in der Bibel liest, steht gerade vor einem Warnschild. Missachtest du Warnschilder? In dem Verkehr unterwegs bis im Straßenverkehr. Wir sollten Warnschilder beachten. Und auf der anderen Seite zeigt Jesus das Ziel des schmalen Weges mit der engen Pforte. Und er führt zum Leben. Steht da, Vers 14. Er führt zum Leben. Und das ist das ewige Leben, was gemeint ist. Und das ist nur für uns zugänglich, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, weil er sein Leben geopfert hat für uns, damit wir Leben haben, damit wir Gott erkennen können. Jesus hat einmal in seinem Gebet im Kapitel Johannes 17, Vers 3 das definiert. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Würden wir nun die beiden Wege miteinander vergleichen, könnten wir allerdings leicht eine falsche Entscheidung treffen. Denken wir mal an den Dichter des Psalms 73, den Asaf. Der stand nämlich an der Stelle. Und er hat auf Menschen geschaut und schreibt es nieder in seinem Psalm. Er hat auf Menschen geschaut, die auf so einem breiten Weg unterwegs waren. Und was ist passiert? Er ist neidisch geworden. Ich kann ihn verstehen. Da hat die Menschen beobachtet und hat gesagt, denen geht's gut. Die sind weder krank, noch haben sie Probleme mit anderen Leuten. noch werden sie angefeindet, machen Karriere ohne Ende, wissen mit dem Geld nicht wohin. Genau so. Körperlich stark, gesund, brauchen sich nicht über die üblichen Lasten des Lebens beschweren und abschleppen damit. Und wisst ihr, zu welchem Ziel er kam? Da sagt, also hielt ich umsonst mein Herz rein, es hat nichts gebracht, gottesfürchtig zu sein. Kommst du auch dahin manchmal an den Punkt? Du sagst, es bringt nichts. Geht den anderen viel besser. Und dann gibt es einen Punkt in dem Satz oder in der Kehrtwendung, bis ich hineinging in die Heiligtümer Gottes. Könnt ihr mir vorstellen, als zum Tempel gegangen. In das Haus Gottes. Und dann hat er was begriffen. Bis ich begriff, wie sie enden. Und das ist der Blickwechsel. Der Asaf hat aufgehört, auf den Weg zu sehen, den die gehen, diese Menschen, sondern aufs Ziel, wo der Weg rauskommt, wo er endet. Das war der Blickwechsel. Wo enden die Leute? Wo endet der Weg, den die Leute gehen? Wo geht es denn hin? Die vielen Leute auf dem breiten Weg können einem einzelnen Menschen ein falsches Gefühl der Sicherheit bieten. Nämlich, man sagt schnell, na, wenn so viele da unterwegs sind, das kann doch nicht falsch sein, oder? Wenn so viele das richtig finden, ist es doch wahrscheinlich gut, oder? Das ist so eine falsche Sicherheit. Beispiel aus dem Alltag, wenn schon so viele Autos am Straßenrand stehen, da kann ich meins auch noch hinstellen. Stehen da alle da. Aber das ganz vorne, Parkverbot steht, das ändert nichts an der Tatsache, dass ich mich gerade falsch verhalten habe. Und da kannst du nicht sagen, stehen da alle da. Passt nicht. Da haben alle was falsch gemacht. Manchmal müssen wir auch eine Position vertreten, die eher einsam ist. Besonders bezüglich des gewählten Weges, den wir gehen. Und als Angehöriger einer Minderheit, die wir nun mal sind als Christen in dieser Welt, in unserem Land, da fühlen wir uns nur allzu leicht einsam. Vielleicht bist du der einzige Christ am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Universität, der Nachbarschaft oder auch in der Familie. Gibt's auch. Der einzige Christ bist. Ja, die Pforte am Anfang dieses Weges ist selbst schmal. Man kann die Sünde nicht mitnehmen und muss sich von all dem abwenden, was man als falsch erkannt hat. Manches weiß man nicht so, aber was man als falsch erkannt hat, sollte man draußen liegen lassen. Das passt nicht durch. Und diese Entscheidung ist nicht einfach. Jesus hat selbst mal gesagt, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann überlegt euch das genau. Weil sogar fixe Höhlen haben und Vögel haben Nester, aber da Menschen sind gar nicht. Ist nicht einfach, die Entscheidung Jesus nachzufolgen. Aber wenn man erst mal erkannt hat, dass man auf dem Weg ist mit dem völlig falschen Ziel, dann fällt es deutlich leichter zu sagen, stopp halt, jetzt ist Schluss, jetzt drehe ich rum und da gehe ich nicht mehr weiter. Dann fällt die Entscheidung nicht mehr so schwer. Und noch ist es nicht zu spät. Auf dem schmalen Weg ist der Zugang so schwer, weil die Pforte eng ist. Und dass es nur diesen einen Weg zu Gott gibt zurück, das ist für moderne Ohren unpopulär. Das kann eigentlich nicht sein, sagt man sich heute. Und genau das beansprucht Jesus. Ich bin der Weg, sonst keiner. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das klingt auch in unserer Zeit nicht modern. Wir müssen entscheiden, was wir mit dieser Aussage anfangen wollen und zu welchem Urteil wir kommen wollen. Jeder ist auf einem der beiden Wege unterwegs. Und es ist eine unbequeme Tatsache, dass es nicht drei Wege gibt. Es gibt keinen Mittelweg, gibt auch keine dritte Pforte, die wenigstens ein bisschen breiter ist und vielleicht eine Schwingtüre hat. Das gibt's nicht. Und wenn wir uns aber auf dem, ja, ich wollte doch sagen, es gibt keine neutrale Gruppe Menschen, die unterwegs sind. Sind wir auf einem breiten Weg, dann müssen wir nichts weiter machen, als da bleiben. Es läuft sich gerade gut. Aber wenn wir den Weg verlassen wollen, dann müssen wir die enge Pforte nehmen, mittels Umkehr und Glauben an Jesus Christus. Und sobald wir dann auf dem schmalen Weg unterwegs sind, werden wir merken, das sind gar nicht viele. Das sind nicht viele Leute. Das ist überschaubar. Aber wir sind nicht allein. Unser Herr geht mit. Im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, bekommt der Apostel Johannes von seinem auferstandenen Herrn, den er sehen darf, den Auftrag, Briefe zu schreiben an 7 Gemeinden. Schön, dass wir die haben, die Briefe, man kann die nachlesen. Und der letzte Brief ist an die Gemeinde Laodicea gerichtet. Vielleicht stellt sie auch ein Bild der gegenwärtigen Zeit dar, das kann sein, weiß ich nicht. Und da wird unter anderem Kapitel 3, Vers 20 eben dieser Gemeinde geschrieben. Klingt ein bisschen eigenartig, aber es steht genauso da. Sei nun eifrig und tue Buße. In der Gemeinde. Wie das? Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Vor der Tür. Vor der Gemeindetür. Sicher, wird erstmal eine ganze Gemeinde hier benannt. Sei eifrig, tue Buße. Das heißt doch, kehre um. Kehre um. Du bist auf dem falschen Weg. Und hier haben wir wieder eine Tür. Die Tür der Gemeinde. Und was mich erschrocken hat, kann das möglich sein, dass der Herr der Gemeinde ganz langsam rausgedrückt wurde? Dass die Gemeinde gar nicht merkt, vor lauter Aktivitäten, dass der Herr der Gemeinde gar nicht mehr drin ist? Denn hier steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Könnte das sein, dass der Herr der Gemeinde draußen ist? Und vorsichtig anfragt, ob er auch wieder da sein darf. Ich denke, es ist seiner Liebe zu verdanken, dass er noch nicht fortgegangen ist. Denn wir klopfen nicht allzu lange an. Irgendwann sagen wir, wer nicht will, der hat schon. Da gehe ich eben. Nein, er steht noch draußen und klopft. Bittet um Einlass. Aber genauso dürfen wir den Vers anwenden auf die Herzenstür des einzelnen Menschen. Nicht in der Gesamtgemeinde, auf die Herzenstür des einzelnen Menschen. Jesus klopft geduldig an, bis du die Herzenstür aufmachst. Er wird niemals wie die Einbrecher mit dem Montiereisen reinstechen und drücken, dass die Tür endlich aufgeht. Nie. Macht Jesus nicht. Wird nie von außen gewaltsam öffnen. Leider ist es so, dass viele Menschen den Herrn verdächtigen, dass er nach seinem Eintritt in ihr Leben ihnen das Leben vermiest, die Freiheit raubt, die Lebensfreude raubt, die Freiheit einschränken wird. Das ist nicht so, weil der Vers weitergeht. Denn es heißt, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Dieser jemand, der seine Herzenstüre aufmacht und den Herrn der Welt einlässt in sein Leben, wird Gemeinschaft mit dem Auferstandenen haben. Und was kann schöner sein, als mit dem Herrn der Welt zusammen zu sein, jetzt hier schon und einst in seiner Herrlichkeit? In Matthäus 25, Vers 10 lesen wir, die bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeit. Und dann wurde die Tür verschlossen. Ich kenne euch nicht. Die nicht bereit waren, wurden nicht mehr hineingelassen. Die standen genauso draußen vor der Tür wie die Leute vor der Tür der Arche Noah. Da ist Schluss. Da wurde die Tür verschlossen. Bist du bereit, wenn der Herr kommt? Die Antwort musst du dir selbst geben.